loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio locomotivo.
Das ist die August-Sendung von Radio Lokomotivo hier auf Rabe. Schön, sind ihr mit dabei. Unsere Themen sind das Online-Magazin «Made in Deutschland», wo sich kritisch mit der psychosozialen Versorgung in Deutschland beschäftigt. Die Andrea hat die beiden Frauen, die hinter dem Projekt stehen, zum Interview getroffen. Und dann war Tanja noch im Rosengarten in Bern an einem Handpan-Workshop. Dranbleiben.
Loco, loco, Radio Locomotivo.
Das Online-Magazin «Made in America» setzt sich schon seit Jahren kritisch auseinander mit dem Narrativ von Diagnose, Psychopharmaka und Behandlungserfolg. «Made in America» widmet sich den Themen Wissenschaft, Psychiatrie und soziale Gerechtigkeit und veröffentlicht auch persönliche Geschichten von Betroffenen. Über die Jahre haben sich unter dem Namen «Made in the World» auch Ableger in verschiedenen Sprachen gegründet, Ende 2025 zum Beispiel «Made in Deutschland». Gegründet worden ist «Made in Deutschland» von der Carina und der Marte, die die Herausforderungen vom psychiatrischen System am eigenen Leib erfahren haben. Die Andrea hat die beiden zum Interview getroffen, um mehr über «Made in Deutschland» zu erfahren.
Herzlich willkommen. Wir haben heute zwei Gäste bei Radio Loco, Marte und Carina. Die beiden haben letztes Jahr das Online-Magazin «Made in Deutschland» gegründet.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wollt ihr uns denn am Anfang erstmal erzählen, was genau ist denn MAD in Deutschland?
MAD in Deutschland ist der deutschsprachige Ableger von Robert Whittakers MAD in America. Und MAD in America ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, für ein Umdenken in der psychiatrischen Versorgung in den USA und weltweit zu sorgen, so quasi als Katalysator. Und MAD in Deutschland tut das eben für deutschsprachige Länder bzw. in Deutschland. Das heißt, wir sind ein ja, 100%iger Ableger, man nennt es auch Affiliate von MAD in America und sind dadurch Teil des globalen Netzwerks MAD in the World.
Und Deutschland würde heißen deutschsprachig für unsere Hörer in Bern und in der Schweiz.
Genau, genau. Das war so das Anliegen, dass wir das Wissen, die ganzen Informationen, die ganzen Ressourcen, die MAD in America bereitstellt, eben auf Deutsch, einem deutschsprachigen Publikum zugänglich machen. Also uns ist es wirklich wichtig, so diese Erfahrungen der Menschen, die Psychiatrie betroffen sind oder auch Psychiatrieüberlebende sind, in den Mittelpunkt zu stellen.
Und auf unserer Webseite gibt es auch vor allem Artikel darüber oder auch Informationen, die das biomedizinische Narrativ der Psychiatrie in Frage stellen. Das heißt, dass psychische Erkrankungen vor allem Erkrankungen des Gehirns darstellen sollen. Das stellen wir halt im Grunde in Frage, stellen dazu auch Artikel, Blogbeiträge, aber auch wissenschaftliche Artikel zur Verfügung.
Genau, und da wir natürlich auf der einen Seite die Wissenschaftskommunikation machen und eben all dieses Wissen wissenschaftlich aufbereitet zur Verfügung stellen, dass diese gängige Fortschrittserzählung der Psychiatrie mit den wirksamen und effektiven Medikamenten für diese sogenannten, also für diese Gehirnerkrankungen in Frage stellt. Aber über die persönlichen Geschichten geht es ja auch darum zu realisieren, wie fühlt sich das real an, ne? Was passiert den Menschen? Also unsere Leben sind ja keine Anekdoten. Also uns passieren ja real die Dinge und das, was wir da auf der wissenschaftlichen Seite zeigen, das können wir eben über die persönlichen Geschichten und über die Erfahrung der Menschen eben auch abbilden. So bekommt es auch ein Gesicht. Wir hatten zu Beginn der Webseite oder als wir mit der Webseite live gegangen sind, haben wir ein Interview mit Robert Whittaker gemacht und er hat so einen schönen Satz gesagt, der lautet, in der Psychiatrie gibt es seit jeher zwei Seiten der Geschichte. Die Geschichte, wie sie von der Psychiatrie selbst erzählt wird und die Geschichte, wie sie von den ehemaligen Patienten erzählt wird. Wobei letztere in vielerlei Hinsicht als Gegenerzählung zur ersteren dient. Und das ist so ein bisschen, das ist das, was wir damit eben auch darstellen und abbilden wollen. Diese Stimmen sichtbar machen.
Ein wichtiger Bereich von dem ganzen Narrativ sind natürlich auch die Medikamente und vor allem das Reduzieren und Absetzen der Medikamente, dem ihr auch einen großen Bereich widmet auf der Website. Was kann passieren?
Wenn man jede Art von Psychopharmaka absetzt, dass dann Entzugserscheinungen sowohl körperlich als auch psychisch auftreten können und dass darüber aufgeklärt wird, über jegliche Art von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, als auch diese auch erkannt werden. Weil Phänomene, über die wir gerne aufklären möchten, sehr leicht auch der psychischen Grunderkrankung oder neuen Erkrankungen zugeschrieben werden.
Genau, jetzt haben wir ja über Medikamente, deren Auswirkungen gesprochen, denn die hängen ja auch super eng mit diesem biomedizinischen Modell zusammen. Denn wenn man Menschen erklärt, ihre psychischen Erkrankungen oder Krisen seien irgendwelche Gehirnerkrankungen, also biologische Erklärungen anbietet, dann liegt es ja auch nahe, dass man sie quasi biologisch oder biomedizinisch behandeln muss. Und das ist so dieses komplette Narrativ oder diese komplette Erzählung der Psychiatrie, naja, die wir darstellen und auch irgendwie aufbrechen möchten, eben weil es zu Schäden kommen kann, weil es wenig Evidenz über die Wirksamkeit dieser Substanzen gibt, aber doch auch Evidenz über das Schädigungspotenzial.
Was aber auch nicht von uns ausgeklammert wird, ist natürlich trotzdem, dass psychische Erkrankungen auch durch körperliche Ursachen hervorgerufen werden können. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur emotionale Krisen sind, die das auslösen, sondern natürlich auch körperliche Aspekte wie Hormonmangel, Nährstoffmangel und auch andere Ursachen. Es gibt ja auch Erkrankungen des Autoimmunsystems, die auch psychische Auswirkungen haben können. Also da wünschen wir uns einfach einen ganzheitlichen Ansatz der Diagnostik und nicht einfach gleich, man nimmt jetzt einfach mal ein Medikament und dann wird es schon besser. Genauso wie auch Leid wie Trauer oder Scheidung oder Armut, die natürlich mit Ängsten und Sorgen verbunden sind und sich auch psychisch niederschlagen können, ja auch ganz gerne einfach dann mit Antidepressiva oder ja, Benzodiazepinen behandelt werden, die dann natürlich dann auch ihre Nebenwirkungen nach sich ziehen und ja, dass einfach auch ein zu einfaches Denken ist, dass man das damit dann behandeln kann. Und wir ja darüber aufklären wollen, dass es jetzt nicht einfach Medikamente sind, die immer sicher und wirksam sind, sondern dass wir gerade das auch hinterfragen wollen, dass sie nicht immer, natürlich verträgt das jeder Mensch unterschiedlich, das ist ganz klar, aber dass gerade auch die Schäden, die durch die Einnahme hervorgerufen werden können, dass die einfach sowohl den Patienten, aber auch der breiten Öffentlichkeit mal vor Augen geführt werden.
Du hast gesagt, Marthe, jede Person verträgt es unterschiedlich, aber ja auch die Sicht auf Psychopharmaka ist wahrscheinlich unterschiedlich. Wenn nun jemand sagt, aber mir helfen doch diese Medikamente, darf das stehen bleiben auf Med in Deutschland?
Also bei all dem, was wir gerade beschrieben haben, worum es uns geht, geht es uns auch immer darum, dass Menschen aufgeklärt werden über jede Form von Behandlung. Es geht uns um die vollumfängliche Aufklärung über Risiken und Alternativen von einer Behandlung. Denn nur dann kann der Mensch eigentlich eine informierte Zustimmung geben. Nur dann kann er wirklich einwilligen und sagen, ja, ich nehme diese Behandlung, ich nehme diese Medikamente oder was auch immer mir angeboten wird, wenn er oder sie alle Vorteile, Nachteile, Wirkweisen, unerwünschte und gewünschte Wirkweisen kennt. Und das ist so auch unser Anliegen. Es geht uns nicht darum, irgendwie irgendwas jemandem wegzunehmen oder Behandlungen zu verteufeln, aber es geht halt darum, dass ordentlich aufgeklärt wird, dass man wirklich freiwillig einer Behandlung zustimmen kann.
Und dazu leistet MED in Deutschland auch einen eigenen Beitrag, oder? Diese Informationen zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Genau, das ist eigentlich so der Kern unseres Anliegens, dass wir mit unserer Webseite genau diese Informationen für jeden zugänglich machen, auf Deutsch, kostenlos und frei verfügbar. Eigentlich ist es ja Aufgabe der Ärzte, vollumfänglich aufzuklären, ne? Also es ist nicht unsere Aufgabe, aber es ist ein Rechtsanspruch, den jeder Mensch, zumindest in Deutschland, hat. Ich schätze in der Schweiz auch. Da das eben flächendeckend nicht passiert, wie unsere eigenen Erfahrungen auch zeigen, möchten wir halt hier versuchen, Wissen und Informationen zur Verfügung stellen, die uns selber gefehlt haben. Und die uns aber geholfen hätten, hätten wir sie rechtzeitig bekommen.
Ganz herzlichen Dank. Wir würden jetzt kurz gehen zur Musik und dann nochmal zu Marthe und Carina zurückkommen.
Das war Teil 1 vom Gespräch von der Andrea mit den beiden Gründerinnen vom Online-Magazin MED in Deutschland. Nach dem Avicii geht es gerade weiter mit Teil 2. Loco, loco,
Radio Loco.
Ihr hört Radio Lokomotive hier auf Rabe. Wir kommen jetzt zu der Fortsetzung vom Interview mit den beiden Gründerinnen von der Online-Plattform Made in Deutschland. Die Andrea hat das Interview mit ihnen geführt.
Carina, du hast vor der Musik uns erzählt, dass es ja quasi diese zwei, ich weiß gar nicht mal, Säulen gibt, sozusagen die Geschichten der Menschen, die als PatientInnen oder wie auch immer betroffen waren von der Psychiatrie und sozusagen das Systemnarrativ. Und ich würde bei euch beiden gerne nochmal nachfragen, denn es gibt ja wahrscheinlich auch gute Gründe oder eine Geschichte hinter dem, warum ihr angefangen habt, Made in Deutschland zu machen. Carina, magst du noch was dazu sagen?
Genau. Also Made in Deutschland gibt es, weil eine Person an psychiatrischer Behandlung gestorben ist und eine andere Person überlebt hat. Und ich bin die, die überlebt hat. Ich bin durch psychiatrische Behandlung, durch verschiedene Psychopharmaka, vornehmlich sogenannte Antidepressiva, vor 2 Jahren in den Zustand akuter Akathisie gekommen. Akathisie ist eine neurologische Störung, die durch Medikamente, Psychopharmaka, aber auch andere Medikamente verursacht werden kann. Es gibt 2 Arten von Akathisie, die innere und die äußere Akathisie. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich dann 15 Stunden am Tag laufen musste, also nur auf und ab gelaufen bin um den Esstisch, um die Kücheninsel. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt von Akathisie, nämlich die innere Akathisie. Und das ist so das Gefühl, dass man den Körper verlassen muss, dass man die Haut abstreifen muss. Es ist ein unfassbar quälender Zustand. Ich habe oft gesagt, es ist wie, als hätte man meine Seele in Stacheldraht gepackt und dann ordentlich zugedreht. Eine ganz, ganz schreckliche Seelenqual. Und naja, irgendwie habe ich diesen Zustand, der 9 Monate angehalten hat, hat überlebt. Und als ich davon aufgewacht bin, war ich sehr, sehr wütend darüber, was mir angetan wurde von diesen Medikamenten, von den Ärzten, aber auch von diesem psychiatrischen System, das auf sowas eigentlich fast nur mit Leugnen und Ignorieren und Pathologisieren, Psychopathologisieren reagiert. Und in dieser Wut wollte ich etwas tun. Ich wollte etwas tun gegen diese Ohnmacht, die mir da widerfahren ist. Und da habe ich Marte getroffen, eine andere wütende und trauernde Frau.
Richtig, sehr ohnmächtig. Ich hatte mich dann schon, das war ja jetzt erst letztes Jahr online bei Instagram, wo wir uns kennenlernten, 1,5 Jahre da zu dem Zeitpunkt intensivst mit all dem auseinandergesetzt, auch viel Made in America gelesen oder auch Bücher von den einschlägigen Psychiaterinnen oder auch Erfahrungsberichte. Denn im November 23 ist mein Mann in der Psychiatrie gestorben. Ja, ich habe ihn freiwillig, er ist auch freiwillig in die Psychiatrie gegangen, mit dem Gefühl, es könnte eine Nebenwirkung sein, weil sein SSRI erhöht wurde. Und dann kam eigentlich nur die Antwort, das macht das nicht, die Symptome, die er hatte. Und 3 Tage später war er tot. Ich habe 2 Tage später das Wort Akathisie das erste Mal gelesen und konnte damit dann nicht alles erklären, was meinem Mann passiert ist. Mit der Zeit habe ich auch noch zusätzlich das Delirium und dessen Symptome mich damit auseinandergesetzt und konnte da auch einige Parallelen ausmachen. Und ja, habe dadurch den Tod meines Mannes verstehen können, was natürlich auch wichtig ist zur Aufarbeitung. Ich habe auch natürlich mich hinterfragt, ist das nur eine Schuldzuweisung? Aber da ich noch viele andere weltweit gefunden habe, denen es ähnlich erging, dass sie meistens auch den Ehemann oder Mann, Freund, Partner verloren haben, deren Geschichte sich ganz, ganz ähnlich gelesen haben oder auch angehört haben. Ich konnte mich dann auch teilweise mit denen persönlich austauschen, hat sich das Gefühl und das Wissen darum, was passiert ist, eigentlich nur noch verfestigt. Und ja, mit dem Wissen war der Wunsch groß, irgendwie aufzuklären. Und da war dann das Mad in the World Netzwerk und die glückliche Fügung, dass Carina und ich uns gefunden haben, der ausschlaggebende Grund, dann Mad in Deutschland zu gründen.
Ich möchte da auch noch ergänzen, nämlich über diese absolute Todesdimension von Akathisie. Ja. Ne, wie ich beschrieben habe, diese Qual, aber dieser qualvolle Zustand, der ist ja eigentlich nahezu unaushaltbar. Es ist jede Sekunde eigentlich so ein Versuch, das zu überleben, das irgendwie auszuhalten, obwohl man schon Tage, Wochen vorher eigentlich überhaupt nicht mehr konnte. Und Deswegen führt Akathisie eben auch sehr häufig zu Suiziden, weil die Menschen diese Qual nicht mehr aushalten. Man kann es vergleichen mit dem Sprung aus einem brennenden Hochhaus. Da wollen die Menschen meistens sicherlich auch nicht sterben, aber sie halten dieses Brennen nicht mehr aus. Und dann erscheint dieser Sprung aus dem Hochhaus als die logische Konsequenz, einfach nur um dieser Hölle zu entgehen. Und wie Marthe gesagt hat, geht es eben darum, dass Menschen auch Informationen haben, weil mir zum Beispiel haben diese Informationen dann irgendwann geholfen, also dass ich wusste, worunter ich leide, dass ich wusste, es gibt andere, denen es genauso geht, dass ich auch wusste, Menschen haben das überlebt. Und diese Informationen sind halt enorm wichtig. Wenn man nämlich weiß, etwas kommt von einem Medikament und man isst es nicht selber oder so, dann gelingt es meiner Meinung nach leichter, das auch nochmal so zu externalisieren und zu abstrahieren von sich. Die Qual und das Schlimme, was man erlebt, die gehen dadurch nicht weg. Aber wenn man Informationen hat, die helfen, etwas einzuordnen, kann man eben sich vielleicht auch schützen vor weiteren Medikamenten, vor weiteren Behandlungen und so weiter.
Ich glaube, ich würde gerne wie nur anschließen, wie passt denn jetzt heute Mad in Deutschland zu dieser Geschichte? Was bedeutet es für euch beide persönlich?
Für uns ist es auf jeden Fall ein wichtiger Teil auf unserem Genesungsweg von psychiatrischer Behandlung bzw. Trauma. Also so diese aktivistische Komponente, die wir eben auch mit MAD in Deutschland oder MAD in Amerika verbinden, die hilft uns einfach, diese Dinge zu verarbeiten. Unser Wunsch ist ja auch, uns mit anderen Menschen auszutauschen und vernetzen, die Gleiches oder Ähnliches erlebt haben. Diese Arbeit über an MAD in Deutschland bringt uns auch irgendwie so ein Stück weit Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung zurück. Ne? Durch diese ganze Ohnmacht, die wir durch das psychiatrische System erlebt haben, geht einem ja was verloren und dem möchten wir eben was entgegensetzen. Auch so mit dieser Idee, über die Aufklärungsarbeit vielleicht für andere Menschen Leid verhindern zu können.
Und auch anderen die Möglichkeit zu geben, und das wird auch, glaube ich, oft auch gespiegelt, ihre Geschichte zu erzählen über die persönlichen Geschichten. Da steht auch häufig, ich möchte das teilen, um Leid zu ersparen oder auch einfach, um das mal niederzuschreiben, was ja auch wichtig ist für die Genesung, wenn man einfach mal Dinge verworten kann. Und dafür stellen wir ja ein Medium zur Verfügung, was ja auch schon einige genutzt haben und wo wir auch gerne aufrufen möchten an dieser Stelle, sich da zu beteiligen. Wer möchte, kann da gerne persönliche Geschichten einreichen.
Es geht ja darum, dass man die Deutungshoheit und die Macht über seine Geschichte wieder zurückbekommt.
Und es könnten Menschen auch einen Blogbeitrag einreichen, wenn sie sich nochmal irgendwie mehr wissenschaftlich mit etwas auseinandersetzen möchten.
Genau, also wir freuen uns sehr über persönliche Geschichten, wir freuen uns sehr über Blogbeiträge, die zum kritischen Nachdenken über psychiatrische Versorgung anregen, die aber auch zum Beispiel alternative Herangehensweisen, betroffenengeleitete Initiativen oder Projekte darstellen. Das kann von Expertinnen aus Beruf und Erfahrung bei uns eingereicht werden. Zu den persönlichen Geschichten kann man noch sagen, die dürfen auch anonym veröffentlicht werden oder unter Pseudonym, aber natürlich, wenn gewünscht, auch unter dem Klarnamen.
Und wozu wir natürlich auch gerne aufrufen möchten. Wir machen das ja ehrenamtlich in einem sehr kleinen Team momentan. Und das, was wir damit für uns tun, könnte natürlich auch jeder andere, aktivistisch zu sein, über MAD in Deutschland erreichen, indem man sich gerne bei uns melden kann, um bei uns mitzuarbeiten. Ja, die ganze Webseite, aber auch andere Dinge, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, zum Beispiel Miteinander, eine Online-Veranstaltungsreihe mit uns zusammen zu gestalten.
Genau, weil unser Wunsch ist, dass MAD in Deutschland eben für alle da ist. Wir haben es aus persönlichen Erfahrungen aufgebaut und gegründet, aber wir möchten ja, dass das Wissen und alles, was wir tun, dass es eben zu den Menschen kommt. Dazu gibt es auch noch zum Beispiel ein Newsletter. Wir versenden regelmäßig einen Newsletter. Wir haben auch Social Media Accounts, wo man uns folgen kann. Wir würden uns freuen, wenn alle Menschen unsere Beiträge lesen, sie teilen und weiterverbreiten und auch weitersagen.
Ja, damit ganz, ganz herzlichen Dank für euer bei uns sein und erzählen. Und ich hoffe, alle, die zuhören, gehen jetzt schauen auf www.madindeutschland.org. Ja, nochmal danke fürs Dasein und alles Gute für dich, Marthe, und für dich, Karina, und für Mad in Deutschland.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke Andrea auch für die Einladung.
Nochmal die Internetadresse, falls ihr jetzt neugierig geworden sind: www.madindeutschland.org. Alles am Stück.
Loco, loco, Radio Loco, Abivivo.
Stellt euch mal vor, ihr hängt an einem perfekten Sommernachmittag im Berner Rosengarten und hört plötzlich die hypnotischen Klänge von einer Handpan. Dann ist die Chance gross, dass der Robin Kellenberger gerade einen von seinen Open-Air-Workshops anbietet und Tanja ist bei einem von ihm mit dabei gewesen.
Das sind alles Leute, die vorher schon dabei waren, hä? Dann kennt ihr ja die Calls von vorhin. Dann wisst ihr ja, was das was bedeutet. He? Also, machen wir mit einer Hand zwei. Dung, dang. Und dann mit der anderen Hand noch einen anderen. Dung, dang, dung, dung, dang. Irgendwo. Einfach bam bam. Zweimal mit der gleichen Hang und dann die andere. Hallo zusammen, ich bin Robin Kellenberger und ich bin Musiker aus Bern und bin seit langem eigentlich pädagogisch am Arbeiten. Schlagzeuglehrkraft, Cajon, Perkussion, alles Mögliche. Und seit 2022 eben auch recht stark mit der Handpan beschäftigt, wo ich dort auch Kurs gebe, Jams organisieren und so eine Community auch dort ein bisschen versuchen zu pflegen.
Kannst du mir etwas über das Instrument sagen?
Also die Handpan ist so das, was Sie nicht kennen, so das Metall-UFO, das man mit den Händen spielt. Und ihr sicher schon gehört habt, es tut so warme, schöne, obertonreiche Klänge verteilen. Man hört es vielleicht heute ein bisschen im Hintergrund, wie sie spielen. Genau, das ist ein sehr feines, mit den Fingern gespieltes Instrument.
Welche Musikstil kann man eigentlich damit machen?
Gute Frage. Ich glaube, es hat so einen eigenen Charakter, den das Instrument mit sich bringt. Man tut es sehr intuitiv und improvisiert häufig spielen. Im Prinzip kann man ja alles Mögliche damit machen. Man kann darauf, wenn man will, Techno oder weiss auch nicht was machen. Aber es ist ganz anders gelebt als ein Piano, das zum Beispiel sehr viele Noten und kulturelles Gut da ist, das man nachher spielt. Bei Handpan hockt man meistens her und spielt, was man selber entwickelt, fährt etwas an, fährt etwas an grooven, etwas an jammen und ist sehr, sehr frei im Vergleich oder zu einem Piano.
Das heisst, auch für Leute, die unbegabt sind, so wie ich, kann man lernen.
Gut, du hast sicher auch schon einiges an Musik gemacht, die ich sogar weiss. Das heisst, unbegabt würde ich es nicht sagen. Aber ja, man kann definitiv, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat, kann man sehr viel auf dem Instrument machen, weil es sehr zugänglich ist. Und das ist auch eine mega Stärke vom Instrument, finde ich. Ich habe viele Leute, die zu mir kommen, die das als erste Begegnung sogar mit Musik haben, die noch nie in ihrem Leben ein Instrument gespielt haben und dann eben sich durch die Handpan getrauen, mal endlich einen Kurs zu machen und sich mal musikalisch auszudrücken nach allen Traumata, die man hat vor der Schule, wo sie geheißen, das sei nicht gut oder das sei gut und so, ist das wie so ein offenes, schönes Feld, um Hallo sagen zu der musikalischen Welt.
Super, und du machst eben verschiedene Kurse und Angebote. Kannst du etwas darüber erzählen?
Also ich bin an der Musikschule Kellenberger am Unterrichten und dort habe ich so Aufbaukurse, die ich jetzt mache. Das ist das grösste Angebot. Dort haben wir zum Beispiel eben 5 Termine, wo man kommen kann. Man kann eben Einsteigende, Mittelstufe und Fortgeschrittene. Jeweils lernt man einfach ein Lied zusammen kennen, hat Technik, wo man darüber reden, hat Sachen, die man diskutieren. Und am Schluss von diesen meistens 5 Terminen hat man ein Stück, das man zusammen spielen kann. Und dann organisiere ich eben auch so Jams. Das ist ein relativ neues Format, aber das macht mega Spass und will ich viel mehr machen noch in Zukunft. Dort können wir echt zusammen, sei es Leute, die schon länger spielen oder Leute, die frisch eben wirklich starten. Und wir tun wirklich mit dem Spielen und dem Jammen, also wirklich einfach improvisiert und von mir leicht angeleitet und so ein bisschen ideengebend Setting in, wir einfach spielen und so lernen. Und das fängt so in Gruppen und zusammenkommen. Und 5. Stufe. Thank you.
Achtung, wir gehen alle zurück, alle zusammen.
Hallo, ich bin der Tom und ich bin also zu diesem Instrument gekommen, weil meine Familie mir zu einem runden Geburtstag mal einen Kurs hat geschenkt. Zwar nicht beim Robin, zuerst bei einem anderen Lehrer. Das war so ein Grundkurs, dann habe ich dort noch einen Aufbaukurs gemacht und nachher habe ich mal eins gemietet, weil man sonst nicht dazu kommt zum Üben. Und habe gefunden, mal, das wäre vielleicht noch etwas, fasziniert mich, der Klang ist wunderbar und inspirierend. Und nachher bin ich da zu Bern auch drauf gekommen, dass der Robin die Workshops anbietet und habe dort jetzt auch schon zwei Teil genommen und habe inzwischen auch ein eigenes Instrument. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man eben daheim ein bisschen ausprobieren kann. Immer.
Und wie schwer ist es, das zu lernen?
Ja, also der erste Lehrer hat gesagt, du musst pro Tag mindestens 20 Minuten üben, wenn du zu etwas springen willst. Und ich bringe es noch nicht so hoch rauf. Also mir ist gut, wenn es pro Woche 20 Minuten ist. Das heisst, ich habe es noch zu nichts gebracht. Aber es ist ein bisschen intuitiv. Ich muss es ein bisschen ausprobieren. Es hat ja nicht so viele Töne und es tönt eigentlich auch nie falsch. Das ist der Vorteil, oder? Weil es sind so die Töne, wie es auch bei einem Gong hat, die so ein bisschen zusammenpassen. Und man merkt sofort, ob es geht oder nicht. Und da kann man wirklich selber ein bisschen sich inspirieren.
Und jetzt, wie gefällt es dir, wenn man da aussen im Freien einfach so spielen kann? Wie findest du das?
Es ist natürlich cool, es ist ein schöner Klang, passt eigentlich in die Natur sehr gut. Ich denke, es sind die Leute, man hört es gar nicht so weit. Wenn man schon 30, 40 Meter weg ist, hört man es fast nicht mehr. In einem Raum ist es natürlich imposanter, weil es hallt manchmal. Aber ich finde es wunderbar, es sind eigentlich so Naturtöne und wie oder so mit vielen Obertönen drin. Und das ist jetzt ein Tonleiter, wo alles zusammenpasst, oder? Und wenn da zwei andere spielen, die passen jetzt nicht zusammen, oder? Aber die unter sich auch wieder. Ich weiß nicht, ob man das gehört. So.
Hi, ich bin Isabel.
Wie empfindest du das, heute in diesem Park zu spielen?
Sehr schön. Das ist jetzt das erste Handpan-Fest, das Robin in diesem Rahmen veranstaltet. Und hey, ein Fact, ich bin noch nicht lange dabei. Ich spiele Handpan seit einem halben Jahr circa. Ich habe das als Kind schon mal entdeckt, sozusagen. Also jemand beobachtet im Park, wo das spielt. Das hat mich damals schon fasziniert. Den Robin habe ich zufälligerweise kennengelernt an einem Yoga-Festival, an einem Event, wo er auch mit seinen Handpans dabei war und die Leute hat animiert, um es mal auszuprobieren. Er hat so einen schönen Zugang zum Instrument. Er möchte einem wirklich so ein bisschen Berührungsängste abnehmen. Ja, es hat mich reingezogen, es hat mich fasziniert, weil es ist doch irgendwo durch auch ein spirituelles Instrument. Es hat so etwas Meditatives, es sind ganz schöne Klänge, die einem so ein bisschen andere Welten versetzen kann. Und doch hat der Robin einen ganz pragmatischen Ansatz und es ist eben doch auch sehr einfach ein rhythmisches Instrument, wo auch die Koordination und anspricht und so ein bisschen Hirntraining ist eigentlich. So die Kombi finde ich mega schön, auch dass man es mitnehmen kann, unterwegs kann spielen im Park und so. Genau, und man merkt halt, dass der Robin wie so mega brennt für das und ich glaube, das zieht die Leute auch so an.
Und dann wieder zurück. Das gleiche aber nur höhere Töne, ohne Ding.
Eins, zwei, drei und Schluss. Wer mehr will wissen zu diesen Handpan-Workshops und vielleicht selber mal will mitmachen beim Robin Kellenberger, der findet alle Infos dazu auf der Webseite von der Musikschule Kellenberger, musikschule-kellenberger.ch. Jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps parat. Die hat Tanja für euch.
Das Museum Plausch in Bern, das mal nicht verpassen. Jeden Samstag im August ist es gratis. Ein Open-Air-Konzert vom Symphonieorchester am übernächsten Samstag auf dem Bundesplatz am Abend. Monevers Geldausstellung im Zentrum der Nationalbank in der Marktgasse täglich am Montag, ausser am Montag, zu den Bürozeiten. Und für all die, die gerne Minigolf spielen, in den UPZ-Anlagen, in der Waldau Bern oder in Münsingen, kann man das immer durchmachen.
Wir sind am Schluss von unserer August-Sendung hier bei Radio Locomotivo. Mit dabei gewesen sind heute Tanja und Helga an der Technik und einen Beitrag von Andrea haben wir auch noch gehört. Und die Wilma wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Podcasts gibt es wie immer in näherer Zukunft auf der RABE-Webseite. Die Wiederholung läuft am Sonntag und unsere nächste Sendung live gibt es dann am 7. September. Schön, sind ihr mit dabei gewesen. Macht's gut und bis bald.
Radio Locomotivo, loco es relativo, Radio Locomotivo. Escucha las historias, vidas movidas, hermosas, curiosas, emocionantes y locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo, loco loco, radio locomotivo, loco es relativo, radio locomotivo. No te deja a su festín. Cuando tu fe, tu confianza, todo se fue a los cuatro vientos. Ondea la bandera en la periferia del sur. Vete allá y persónate al director del circo. Loco, loco, radio locomotivo. Loco es relativo, radio loco.